Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute möchten wir über den Elefanten im Raum sprechen, die Rezession. An Untergangsszenarien, die in grellen Farben ausmalen, dass Deutschland bald im Chaos versinken und auf den ökonomischen Status eines Entwicklungslandes zurückfallen wird, mangelt es nicht. Aber das sind ja dann doch eher aus rechten Kreisen kommende Erzählungen und diese sind unseriös. Allerdings kaum weniger seriös sind dann jene aus dem eher linken Lager, die vor der Wirklichkeit die Augen verschließen und so tun, als sei mit der deutschen Wirtschaft eigentlich alles doch noch halbwegs in Ordnung. Jedenfalls gibt es da doch keine Rezession.
Anfang August hat das dann der keynesianische Ökonom Heiner Flassbeck mit einer Art Weckruf versucht. Und zwar schrieb er: Hallo, aufwachen, es ist Rezession. So hieß sein bei Telepolis veröffentlichter Beitrag, auf den wir noch zu sprechen kommen.
Zunächst aber möchten wir darauf hinweisen, dass die neue Folge von Wohlstand für alle Literatur erschienen ist. Wir sprechen über die Hillbilly-Elegie von J.D. Vance. Und dazu noch ein Hinweis. Wir hatten gesagt, es gab einen Verlagswechsel, weil Ullstein dieses Buch nicht weiter publizieren wollte. Jetzt, wo Vance Trumps rechte Hand werden könnte. Interessant ist dann, was ein Bekannter aus der Branche mir geschrieben hat. Er sagte nämlich Folgendes: Der neue Verlag des Buches, also Yes Publishing, gehört zur Münchner Verlagsgruppe. Diese wiederum gehört, wie Ullstein, zum Bonnier-Konzern. Das Geld wird also weiterhin von Bonnier erwirtschaftet. Ullstein hat nur seinen guten Namen behalten. Allein darum kreiste das im Fall dieses Buches. Die Münchner Verlagsgruppe, die keinen Namen zu verlieren hat, fungiert als eine Art Bad Bank. Das heißt, also das Geld fließt immer noch quasi zu denselben, aber es ist jetzt unter anderem Namen. Vielleicht sollten wir uns auch noch so eine Holding machen. Als wenn wir irgendwas Böses sagen oder so, dann sagen wir ja, das ist in der Holding passiert, damit haben wir hier nichts zu tun.
Gut, ich glaube, wenn man zumindest mir etwas nicht nachsagen kann, dann, dass ich jetzt mit einem Maulkorb rumlaufen würde. Also von daher, ich mache ja eigentlich schon meine Boshaftigkeiten auf Twitter und Co., die treibe ich ja schon unter echtem Namen.
Jedenfalls, wer das hören will, kann das tun über Steady oder über Patreon. Dort kann man dann die komplette Folge Wohlstand für alle Literatur hören und dort selbstverständlich auch die Speakeasy Bars.
Ja, und ich würde auch sagen, es war doch eine interessante Lektüre, die uns gezeigt hat, dass auch wenn immer gesagt wird, man hätte hier so eine Wandlung vom Saulus zum Paulus, umgekehrt, dass man eigentlich sagen kann, nein, die Ideologie, die J.D. Vance heute hat, die war damals eigentlich schon angelegt und deshalb war das eine sehr aufschlussreiche Lektüre. Und wir wollen noch mal ganz kurz hinweisen auf unser eigenes Buch, auf unser Kinderbuch, Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Juggernaut. Es ist wunderschön illustriert, es ist seit 2 Wochen erschienen und wir sind sehr, sehr dankbar für die vielen Vorbestellungen. Da waren wir wirklich begeistert und wir hoffen, dass ihr weiterhin Freude habt und wir freuen uns natürlich auch weiterhin, wenn ihr uns in Stories markiert mit dem Buch und natürlich auch, wenn ihr uns schreibt, wie es denn beispielsweise den Kindern gefällt.
Jetzt, wo wir gerade diese Aufnahme machen, ist eine neue Meldung reingekommen vom IFO-Institut. Das Geschäftsklima ist weiterhin schlecht. Es gibt da einen Geschäftsklima-Index und der ist zum 3. Mal negativ. Und da werden immer 9000 Unternehmen befragt nach der aktuellen Lage und ihrer Prognose. Wie wird die wirtschaftliche Entwicklung des jeweiligen Unternehmens sein in den nächsten 6 Monaten? Und da gibt es also wieder schlechte Nachrichten. Nun, das ist nur ein Indikator. Es gibt ja sehr viele Indikatoren, deswegen ist es gar nicht so leicht zu benennen. Ist es eine Rezession? Ist es eine Krise? Eine Krise ist es bestimmt. Bei einer Rezession ist es schon ein bisschen komplizierter. Ist es eine technische Rezession, die wir erleben, könnte man fragen. Eine solche liegt ja dann vor, wenn das Bruttoinlandsprodukt in 2 aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpft. Das ist derzeit in Deutschland noch nicht der Fall, könnte aber kommen. Manche halten das jetzt doch schon wieder für möglich. Aber sowas haben wir gehabt, nämlich in den Quartalen 22, 23, also in den Winterquartalen. Im vergangenen Quartal jedenfalls schrumpfte das BIP um 0,1%. Und auch wenn es sich noch nicht um eine technische Rezession handelt, ist das Produktionspotenzial höher als die Produktion. Das heißt, eine solche Lücke deutet auf eine Rezession hin, denn es könnte eigentlich mehr produziert werden, aber aufgrund geringer Nachfrage bleibt dies aus. Deswegen werden ja auch zum Beispiel viele in Kurzarbeit geschickt.
Interessant ist ein Vergleich von The Economist. Und zwar zeigen Daten vom 14. August, dass es in der EU im vergangenen Quartal ein Wachstum von 0,3% gab. Also die Nachfrage nach Arbeitskräften, die steigt, die Lohnsteigerungen, die überholen mittlerweile die Inflation, aber die Austeritätspolitik wird zu einer Gefahr. Da heißt es, Frankreich und Italien befinden sich unterdessen beide in einem Defizitverfahren, das die Europäische Kommission für die eklatantesten Verstöße gegen ihre Leitlinien vorsieht. Die Finanzpolitik wird also in den kommenden Jahren das Wachstum bremsen. Und weiter heißt es, die nächste Sorge betrifft ein einzelnes Land, Deutschland. Ist es seit 2019 kaum gewachsen, zuletzt sind seine Exporte im Juni nominal um 4,4% gegenüber dem Vorjahr gesunken. Und Umfragen deuten darauf hin, dass noch Schlimmeres bevorsteht. Industrieunternehmen, die es versäumt haben, sich zu modernisieren, sehen sich nun einer größeren Herausforderung durch China gegenüber, da kostengünstige Elektrofahrzeuge aus den chinesischen Fabriken strömen. Das heißt also, man hat hier zwei Probleme ausgemacht beim Economist. Einerseits die Finanzpolitik, die für ausbleibende Nachfrage sorgt, was ja bereits jetzt zum Beispiel für Deutschland ein Problem ist. Und dann, dass die Exporte in Deutschland sehr, sehr stark gesunken sind. Also 4,4% nominal gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Heißt also, wenn man da noch einberechnet, dass die Inflation ja auch eine Rolle spielt, ist das gegebenenfalls noch heikler.
Ja, wenn man sich das ansieht, von 2019 an ist die Wirtschaft gerade mal um 0,7% gewachsen innerhalb von fünf Jahren.
Ich muss mich korrigieren, die Inflation einberechnet, das ist ein bisschen weniger heikel, aber 4,4% ist immer noch viel.
Also 0,7% Wirtschaftswachstum von 2019 an ist nun wirklich sehr wenig. Wenn man das dann auf fünf Jahre verteilt, ist es ja fast nicht mehr sichtbar. Die Financial Times sieht das nicht anders. Einen Monat zuvor hieß es da schon, der deutsche Einkaufsmanager-Index fiel von 50,6 auf ein Vormonatstief von 48,7 und signalisierte damit einen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit in Deutschland. Die deutsche Industrieproduktion fiel so stark wie seit 9 Monaten nicht mehr. Also es geht nicht bergauf, denn es gab ja immer wieder diese Prognosen, wenn man so ein bisschen googelt, findet man da auch vieles, die sagten, ja, jetzt ist gerade noch schlecht, aber man sieht schon Licht am Horizont und. Das wurde auch dann von der Regierung immer wieder gesagt und dann zeigt sich immer 3 Monate später, naja, doch noch nicht, aber vielleicht dann im nächsten Quartal. Deutschland wird, so rechnet der IWF, in diesem Jahr auf dem letzten Platz der Industrienationen rangieren. Das IWF in Kiel rechnet mit einem Wachstum von 0,2% dann diesem Jahr. Das wäre dann ja noch keine Rezession, aber auch das ist ja nicht das Wachstum, was man mal hatte von 1,5%. Das IFO-Institut hat ja vor einer Weile noch gesagt, 1,5% Wachstum wäre im nächsten Jahr wieder möglich. Naja, das ist doch eher fraglich.
Und gleichzeitig hat man ja diese Ungleichzeitigkeit. Man fragt sich, von was für einer Krise sprechen wir? Denn wenn man sich mal den DAX anguckt, dann kann man sagen, uns geht's doch gut. Ja, also der DAX, der liegt bei über 18.500 Punkten. Von Mitte 2022, also mit Beginn der Rezession, ist der Index, der die Top 40 der deutschen Konzerne listet, um mehr als 5.000 Punkte gestiegen. Und so hoch stand der DAX insgesamt noch nie. Selbst das Corona-Hoch liegt 2.000 Punkte darunter.
Ja, wie erstaunlich diese Entwicklung ist, zeigt ein Vergleich mit der Bankenkrise von 2007, 2008. Nämlich damals fiel der DAX dann bis 2009 insgesamt um 4.500 Punkte. Also in etwa so viel wie beim Pandemiebeginn im März 2020, was ja so ganz, ganz kurz nur einen Schlag nach unten war und dann ging es wieder hoch. Die Erholung kam ja, wie wir wissen, rasch und auch mit Beginn des Krieges in der Ukraine gab es keinen nachhaltigen Schock. Interessant ist nun aber Folgendes im Vergleich mit der Finanzkrise. Damals dauerte es 5 Jahre, bis der DAX wieder das Vorkrisenniveau erreicht hat.
Und dafür verantwortlich sind diverse Faktoren, aber insgesamt gilt, dass diese Abkopplung der Börse von der Realwirtschaft sich noch einmal deutlich gesteigert hat. Und das ist natürlich eine sehr gute Botschaft für all diejenigen, die ein großes Aktienportfolio haben oder die vielleicht sogar größere Anteilseigner an einem Aktienkonzern sind. Also für die ist natürlich dann von der Rezession wenig zu spüren. Und allgemein ist es vielleicht auch nicht so verwunderlich, man hat im DAX ja einfach die 40 größten deutschen Unternehmen, aber was dann mit dem sogenannten Mittelstand, mit den Hidden Champions und sonst was ist, mit Zuliefererbetrieben und so weiter, das ist ja nochmal eine deutlich andere Frage und von daher ist es natürlich für sich genommen schon kein alleiniger Indikator für deutschen Geschäftserfolg. Und jetzt können wir uns aber zusätzlich noch fragen, gibt es auch realwirtschaftliche Gründe für die guten Renditen? Nun, da gibt es zum Beispiel Entlassungen. Und zwar Entlassungen, die nicht einfach durch die Krise verursacht sind, sondern die aufgrund von Effizienzsteigerungen vorgenommen werden. Oder beispielsweise auch die Standortverlagerung. Heißt, die deutschen Unternehmen investieren zwar noch, die existieren und sie investieren, aber sie investieren im Ausland. Heißt also, in Deutschland gehen Arbeitsplätze verloren, in Deutschland mehrt sich die Krise, aber das an sich deutsche Unternehmen macht weiterhin ordentliche Profite, vielleicht sogar mehr als vorher, weil man von einem niedrigeren Lohnniveau im Ausland profitiert. Und außerdem hat man da dann eben die Abkehr von Modellen mit höheren Arbeitskosten, also im Ausland. Und was noch natürlich in den letzten Jahren sichtbar wurde, ist, man kann höhere Preise nehmen. Also man spricht ja auch oftmals von einer Profit-Driven Inflation, dass man also durchaus einen gewissen Teil der Inflation daraus erklären kann, dass es so diesen allgemeinen Preisanstieg gibt und dass dann die Unternehmen mit viel Marktmacht besonders hohe Preissteigerungen durchsetzen können und die quasi den Markt diktieren können. Und auch das sorgt natürlich für sehr hübsche Profite.
Die Arbeitslosenquote ist ja gar nicht so gering, die liegt bei 6%. André Kühn-Lenz schreibt, denn eins ist klar, die Arbeitskräftenachfrage schrumpft eben bereits seit Sommer 2022 und keine Wende ist in Sicht. Die neuesten Umfragen unter Einkaufsmanagern zeigen sogar, dass im Juli der Jobabbau bereits begonnen hat. Und hinzu kommt dann so eine Angst vor einer möglichen Rezession in den USA. Da weiß man nämlich auch noch nicht, wie das Ganze ausgeht. Diese Wirtschaft hat sich ja toll erholt, hatte dann diesen Booster durch die Biden-Regierung, durch den Inflation Reduction Act. Und jetzt ist es aber so, dass man doch wieder auf die Arbeitslosenquote schaut und da kommt eine Regel sehr häufig zum Tragen, die heißt die Sahm-Regel. Das ist eine Regel, die 2019 von Claudia Sahm, einer Ökonomin, aufgestellt wurde. Und diese Regel besagt, eine Rezession ist zu erwarten, wenn der 3-Monats-Durchschnitt der Arbeitslosenquote mindestens 0,5 Prozentpunkte höher ist als der niedrigste 3-Monats-Durchschnitt aus den vergangenen 12 Monaten. Und wenn man das dann so miteinander vergleicht, wenn das also der Fall ist, dann ist es sehr gut möglich, dass es zu einer Rezession kommt. Und das scheint gerade in den USA der Fall zu sein.
Ja, also Tim Seckel beschreibt genau das im Handelsblatt. Da hält er fest, für die aktuellen US-Daten ist diese Bedingung erfüllt. Der 3-Monats-Schnitt liegt mit 4,13%, genau 0,53 Prozentpunkte, über dem niedrigsten Durchschnittswert der vorherigen 12 Monate. Die Regel ist mit Blick auf historische Daten für die USA sehr zuverlässig und trat nach dem Zweiten Weltkrieg regelmäßig ein, wenn tatsächlich eine Rezession begann. Und Claudia Sahm will jetzt diese Regel nicht unbedingt dogmatisch ansetzen, also man muss sich da jetzt nicht unbedingt irre machen wegen, aber sie verweist auf das Risiko, das es da gibt und gleichzeitig darauf, dass es eine Möglichkeit gibt, die Rezession zu vermeiden, also mindestens mal abzumildern, vielleicht sogar ganz zu vermeiden, nämlich durch Zinssenkungen. Das wäre ja der klassischer Weg. Und jetzt, da die Inflation unter Kontrolle gebracht ist, wäre das ja auch in der Hinsicht dann auch nach finanzpolitischer Orthodoxie eigentlich auch wieder möglich.
Ja, selbst Leute, die es vorher nie gefordert haben, die immer diese Politik des billigen Geldes verachtet haben, schimpfen ja jetzt über Paul, warum er dann nicht endlich mal die Zinsen senkt. Ja. Es ist ganz eigenartig, während bei der EZB ja doch sehr viele noch an dem festhalten und sagen, vielleicht war sogar der Zins, die Zinslockerung noch gar nicht gut, die man selbst vorgenommen hat. Also es geht da sehr drunter und drüber. Wir kommen mal auf diesen Beitrag von Heiner Flassbeck, denn der hat auch so einen wunderbar alarmistischen Ton. Der beginnt nämlich so: Ich beobachte die deutsche Wirtschaft seit fast 50 Jahren sehr regelmäßig. Das, was derzeit passiert, hat es in Deutschland in dieser langen Zeit nie gegeben. Die Wirtschaft befindet sich in einer langen und schweren Rezession, aber die Politik will es nicht wahrhaben. Man bestreitet, was offensichtlich ist, weil man wohl ahnt, dass sich keine politische Konstellation finden lässt, mit der man eine konsequente Politik zur Bekämpfung der Rezession machen könnte. Folglich reden die einen über Deindustrialisierung, die anderen über Fachkräftemangel und die dritten, wieder einmal, über die mangelnde Bereitschaft der Empfänger staatlicher Hilfen, eine Arbeit anzunehmen. Und ich denke, da hat er einen sehr, sehr guten Punkt, denn das ist ja all das, was wir an Diskursen jetzt gerade erleben, immer so am eigentlichen Thema vorbei. Plus dann noch diese ganzen anderen Grabenkämpfe, die dazukommen. Ja, aber es geht tatsächlich selten darum, dass man anerkennt, was wirtschaftlich los ist und dass das auch nicht mit einem Fachkräftemangel zu erklären ist, sollte ja klar sein.
Ja, ja. Und gerade nochmal diese behauptete mangelnde Bereitschaft von Empfängern staatlicher Hilfen, eine Arbeit aufzunehmen, ist wirklich unglaublich. Ich meine, wir haben das so oft in diesem Podcast schon gesagt, aber es ist wirklich ein ganz besonderer Wahnsinn, dass man es in diesem Land einfach schafft, die ganze Zeit zu behaupten, es würde den Menschen seit Einführung des Bürgergeldes, also denjenigen, die in der Sozialhilfe stecken, würde es seit Einführung des Bürgergeldes so viel besser gehen. Es ist wirklich eine der größten demagogischen Kampagnen der letzten Jahre und eine der widerwärtigsten Kampagnen der letzten Jahre. Das ist wirklich nicht in Worte zu fassen und das ist natürlich gleichzeitig dann so verrückt, weil man dadurch die wirklichen Ursachen komplett übersieht. Hm. Also warum gerade nicht einfach nur die Privatwirtschaft schwächelt. Also wir sprechen jetzt hier sehr viel über die Privatwirtschaft. Ja, da geht es um die Frage, wie sieht's mit Aufträgen für die Unternehmen und sonst was aus. Aber man muss ja auch darüber hinaus einfach sagen, dieses Land ist ja einfach auf dem absteigenden Ast. Also einfach die normalste Daseinsvorsorge von, man hat Empfang mit dem Handy über einen Krankenhausplatz bis hin zur Bahn, die nicht kommt. Es ist ja alles schrecklich und wird immer, immer schlimmer.
Naja, also Operationen, Leute mit Schmerzen, die 2 Wochen noch warten müssen, bis es möglich ist. Also solche Dinge sind ja gang und gäbe. Betreuung, Autobahnen, also das wollen manche dann nicht hören, aber es ist de facto so, dass das ja auch ein volkswirtschaftlicher Schaden ist. Es ist ja nicht so, dass da nur Leute im Stau stehen, die mal in Urlaub fahren, sondern man fährt über die A3 und sieht einfach, es ist jetzt wieder ein Stau von einer Stunde. Das heißt, da sind auch Waren in diesen ganzen LKWs, die nicht ankommen, pünktlich, Handwerker, die nicht von A nach B kommen und. Also wenn man das mal alles zusammenrechnet, dann sehen wir natürlich, dass da so immense strukturelle Probleme sind, dass man überhaupt sich noch traut, irgendwo anders jemanden aus sich auszumachen, der daran schuld sein könnte. Außer,
also das sind die Bürgergeldempfänger. Wenn die Bürgergeldempfänger endlich mal weniger Geld bekämen, dann würde aber die Bahn wieder richtig pünktlich sein, dann wäre die Autobahn staufrei und die LKWs könnten drüber brettern. Es wäre alles gelöst, Wolfgang. Ja. Und Flassbeck macht nun einen entscheidenden Indikator aus, der für ihn besonders, in Anführungszeichen, verräterisch ist. Ja? Also der besonders klar die Krise offenlegt. Und das ist einfach der Auftragseingang beim verarbeitenden Gewerbe. Und da hat Deutschland einfach seit knapp 2 Jahren sinkende Zahlen. Zitat: Der Index hat in den ersten Monaten von 2022 den Wert von 100 verlassen und ist nach einer langen Reise abwärts im Mai 2024 bei knapp über 80 gelandet. Nimmt man hinzu, dass auch die jüngsten Umfrageergebnisse für Juli alle weiter nach unten zeigen, muss man damit rechnen, dass in Kürze die Marke von 20% Rückgang beim Auftragseingang erreicht sein wird. Und das gilt jetzt für die Inlands- und für die Auslandsnachfrage und das bedeutet natürlich erst einmal dauerhafte Einkommensverluste.
Ja, und wir können auch einen weiteren Indikator heranziehen. Christian Rusche hat sich die Investitionen angesehen. Er schreibt beim IW: Nur rund 22 Milliarden Euro haben ausländische Unternehmen im Jahr 2023 in Deutschland investiert. So wenig wie seit 10 Jahren nicht mehr. Insgesamt lagen die Nettoabflüsse im vergangenen Jahr bei 94 Milliarden Euro. Der Wert gibt die Differenz zwischen Investitionen deutscher Unternehmen im Ausland und ausländischer Unternehmen in Deutschland an. Hier ist auch nochmal wichtig zu verstehen, ja, die deutschen Unternehmen investieren durchaus, aber die investieren dann im Ausland, im europäischen Ausland oder noch weiter weg, um nochmal diesen Bezug herzustellen zum DAX, ja, dass da durchaus es den deutschen Konzernen gut gehen kann, aber das hat dann nichts damit zu tun, dass in Deutschland mehr investiert wird. Und interessant ist dann auch, was Rusche schreibt, zwar sind die Direktinvestitionen derzeit weltweit rückläufig, nicht allerdings in der EU. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2023 stiegen die Zuflüsse hier um 120%, auch aus Deutschland. Rund 90 Milliarden Euro, also etwa 2/3 aller Auslandsinvestitionen deutscher Unternehmen, flossen zuletzt in EU-Mitgliedsländer, vor allem in die Benelux-Staaten und nach Frankreich. Innerhalb der deutschen Grenzen investierten die ausländischen Unternehmen hingegen kaum.
Das heißt, Deutschland wird unattraktiver als Standort, um Kapital zu vermehren. Und zusätzlich ist es so, dass Flassbeck dann jetzt, das gilt natürlich für die gesamte Eurozone, die Schuld bei der EZB und ihrer Zinspolitik sieht. Er schreibt, die Europäische Zentralbank wollte wegen der aus ihrer Sicht unabdingbaren Inflationsbekämpfung eine Nachfrageschwäche erzeugen und sie hat es geschafft. Das Land, das am meisten von der Investitionsnachfrage in Europa und der Welt abhängig ist, wurde dadurch am stärksten getroffen, weil hohe Zinsen nun einmal Gift für die Investitionstätigkeit sind. Zusätzlich macht er dann auch aus die Heterogenität des europäischen Arbeitsmarkts. Also es gibt in anderen EU-Ländern teils starke Lohnanstiege, die die Inflation sogar mehr als ausgleichen. Und in Deutschland, das räumte selbst Isabel Schnabel von der EZB kürzlich im FAZ-Interview ein, seien die Kaufkraftverluste immer noch enorm, weil die Löhne nicht ausreichend gestiegen sind.
Tja, da staunt man. Und wenn man dann einen Blick in die Weltpresse wirft, dann sieht man eine ganz andere Zeichnung von Deutschland. Da wird nicht mehr jetzt wie hier vorwiegend die Welt nochmal schön geredet oder der 100.000. Artikel erscheint, die Kauflaune ist noch nicht auf altem Niveau zurück oder sowas. Ja, Kauflaune, die Leute haben kein Geld. Das ist jetzt nicht, dass sie zu Hause sitzen und sagen, ach nee, ich gehe lieber erst morgen einkaufen. Ja, wenn man dann mal liest, was in der Financial Times steht, dann sieht das doch alles ein bisschen realistischer und damit auch trüber aus. Moritz Krämer schreibt dort, Deutschland ist von den Kapitalmärkten in der Rangliste der Staatsanleihen noch nicht abgestiegen. Trotz der wirtschaftlichen Schwäche des Landes ist der Bund nach wie vor die unangefochtene Benchmark für Euroschulden. Sein AAA-Rating hat bei allen großen Ratingagenturen einen stabilen Ausblick. Aber das wird nicht ewig so bleiben. Viele deutsche Politiker sind immer noch der Ansicht, dass eine hohe Kreditwürdigkeit direkt mit einer niedrigen Verschuldung zusammenhängt. Das ist nicht der Fall. Tatsächlich ist die öffentliche Schuldenlast der hoch bewerteten fortgeschrittenen Volkswirtschaften wesentlich höher als die der niedriger bewerteten Schwellenländer. Andere Faktoren wie Wachstum, Produktivität und Innovationsfähigkeit spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle. Und hier fällt Deutschland zunehmend zurück. Das wäre natürlich der Super-GAU, wenn Deutschland sein AAA-Rating verlieren würde.
Naja, aber es ist ja schon, du sagst es jetzt so ironisch, aber das Witzige ist ja schon, dass mit Verweis auf die deutsche Fähigkeit, Schulden zu machen, immer wieder die schwarze Null, beziehungsweise die Schuldenbremse, ja, um korrekt zu sein, quasi begründet wird. Da wird immer wieder gesagt, die Schuldenbremse muss eingehalten werden, damit Deutschland kreditwürdig bleibt. Und das ist natürlich halb richtig. Also man kann sagen, ja klar, also ein Staat kann jetzt nicht einfach irgendwas machen mit seinem Geld, dann sinkt die Kreditwürdigkeit. Andersrum gilt aber natürlich auch, die Kreditwürdigkeit eines Landes, wo man einfach weiß, wenn ich jetzt in einen Fernverkehrszug steige, ich habe eine Stunde Verspätung. Also das ist ja ein Land, das betritt ja kein ausländischer Unternehmer nochmal freiwillig. Ein Land, in dem nirgends Netz vorhanden ist, wo, wenn man vielleicht mal einen Unfall hat, man stundenlang auf eine schnelle Behandlung wartet oder so. Das ist einfach ein unattraktives Land und das wird natürlich dann auch im Rating mittel- bis langfristig enorm absinken. Das ist dann einfach so ein mittelmäßig erfolgreiches Land.
Auch die wankelmütige Politik, ne? Das ist ja etwas, was Investoren dann abschreckt oder wenn man nicht merkt, dass es einen Zukunftskurs gibt, zum Beispiel mit Blick auf die Automobilität oder so etwas. Und das ist ja dann ganz klar, dass man irgendwann schlechter geratet wird. Also nur sparsam gewesen zu sein, das kann man ja auch sich mal so auf einer betriebswirtschaftlichen Ebene überlegen. auch wenn ein Staatshaushalt anders funktioniert, ist ja schwachsinnig. Also man sagt ja auch nicht bei einem Unternehmen, ja, das ist gut, weil das nie Schulden gemacht hat. Naja, das kann auch für das Unternehmen sprechen, dass es nicht verschuldet ist, möglicherweise. Aber nur zu sagen, wir haben aber keine Schulden und man kann aber zugleich keine Gewinne und keine Innovationen vorweisen, dann kann man sich von denen keine Schulden machen, auch nichts mehr kaufen. Und das ist eigentlich jetzt hier der Fall.
Und in all diesen Artikeln, wir haben jetzt ja viele Artikel bereits zitiert, und das Lustige ist, zumindest wenn man die internationale Presse sich anguckt, da werden immer wieder dieselben Gründe genannt und da können wir schon mal einen dicken Spoiler vorneweg stellen. Es geht nicht um Flüchtlinge und auch nicht um Bürgergeldempfänger. Diese Idiotie glauben wirklich nur Deutsche. Sondern es geht natürlich erst um Demografie. An der wird sich jetzt erstmal wenig verändern. Das ist nicht absehbar. Da ist nur noch Litauen schlechter dran. Von daher, die müssen wir jetzt gar nicht so groß behandeln. Und dann ist schon der zweite Punkt natürlich die Rückabwicklung der Globalisierung. Im Jahr 1999, da wurde China ja Mitglied der Welthandelsorganisation, der World Trade Organization. Und damals exportierte Deutschland ein Viertel seiner produzierten Waren, während es 9 Jahre später 46% waren. Wir sehen also, Deutschland hat enorm von der Globalisierung der vergangenen Jahrzehnte profitiert.
Nun gibt es zwei Probleme. Einmal, wir wissen noch nicht, wie das mit den USA weitergeht. Momentan gehen 10% der deutschen Exporte dorthin. Wenn die aber jetzt auch eine Rezession erleben sollten oder zumindest da die Prognosen gedämpft plötzlich sind, dann wird natürlich auch die Nachfrage nach deutschen Waren nachlassen. Und wir können auch schon feststellen, dass China für uns zwar immer noch sehr relevant ist, aber Deutschland hat nach China 2023 Waren im Wert von 37 Milliarden Euro weniger exportiert. Also da sehen wir auch einen ganz deutlichen Rückgang. Das hat viele Gründe, auf die kommen wir noch zu sprechen. Aber hier sollten wir mal einen kleinen Einschub wagen und mal jemanden positiv herausstellen, den wir nicht immer gut wegkommen lassen. Und zwar Hans-Werner Sinn. Der schrieb 2009: Deutschland hat seine Kräfte über Jahrzehnte hinweg auf den Export von Investitionsgütern konzentriert. Doch erzeugt diese Abhängigkeit von den Investitionsgüterexporten permanent Schocks und Störungen im Wirtschaftsablauf, die anderen Länder in dieser Heftigkeit erspart bleiben. Deutschland schwimmt wie ein Korken auf den Wogen der Weltkonjunktur. Das heißt, wir können schon auch natürlich diese gesamten weltwirtschaftlichen Entwicklungen, geopolitischen Entwicklungen mit zur Verantwortung ziehen oder mit als Grund heranziehen, warum Deutschland da jetzt maßgeblich ein Problem bekommt.
Und da sieht man dann natürlich, wenn man so auf den Wogen der Weltkonjunktur schwimmt, ach, da wird es also schwierig. Man hat die Anti-China-Politik der USA und die erzeugt natürlich eine Krise des Freihandels, was wiederum für Deutschland dann ein Fiasko ist. Und jetzt hätte man von europäischer Seite ja sagen können, gut, da entwickelt man vielleicht einen eigenen Weg. Bemerkenswert ist aber, dass von der Leyen da kein Interesse dran hat. Das heißt, dieses anti-chinesische Ressentiment, diese Lust auf Konfrontation mit dem neuen Systemrivalen, wie gerne gesagt wird, so als sei der einfach von sich aus ein Rivale und nicht ein Rivale, weil man ihn dazu erklärt. Also diese Lust auf diese Konfrontation, die ist von der Leyen deutlich wichtiger. Da hat sie kein Interesse dran, dem irgendwie so eine freihändlerische Position des, was weiß ich, Handels und Wandels oder sonst was entgegenzusetzen, sondern sie übernimmt einfach die US-Politik. Und das ist natürlich etwas, was für die USA vielleicht sogar ganz gut funktioniert, dieser Protektionismus, ja. Also kann sein, dass das dem amerikanischen Kapital am Ende dienlich ist. Die USA haben da ja eh eine enorme Flexibilität, dadurch, dass sie über die Weltwährung verfügen und das gesamte Finanzsystem einfach auf dem Dollar aufgebaut ist, haben die einfach viel mehr Handlungsfreiheiten, beispielsweise in Handelskriegen so oder so zu handeln, ohne dass es in die Katastrophe führt. Das ist halt für den Rest der Welt ein bisschen anders. Also ein EU-Protektionismus gegen China, der dient sicher weder dem Kapital noch den Verbrauchern. Und dazu kommen dann natürlich noch hausgemachte Probleme aus China wiederum. Das heißt, auch in China ist Krise. Wir haben über die Demografie schon öfter gesprochen. Ja, also dass man da auch eigentlich schon mit einer sinkenden Bevölkerung jetzt rechnet. Dass es dort also auch wenn das jetzt langsamer passiert als in Deutschland wohl, aber dass man da auch eine ähnliche Krise hat, die sich anbraut. Und man hat natürlich auch diese Krise im Immobiliensektor, die nie so richtig weggehen mag.
Ja, und bislang gelingt es ja dann doch nicht mehr so richtig, eine große chinesische Mittelschicht aufzubauen, die dann zum Beispiel auch deutsche Waren kaufen möchte. Also auch das Projekt, das man ja mal hatte, das gerät ein bisschen ins Stocken. Und dann kommen natürlich auch gewisse diplomatische Verwerfungen dazu, wenn beispielsweise Außenministerin Baerbock sagt, Xi ist ein Diktator, dann ist das schon recht absurd, denn man kann das natürlich sagen und ich habe gar nichts in dem Sinne gegen die Äußerung. Die Frage ist nur, was ist damit gewonnen? Also warum macht man das? So eine Äußerung kostet ja einfach die deutsche Volkswirtschaft ein paar Milliarden Euro, weil man ganz klar dann in China sagt, naja, dann versuchen wir mal andere Wege zu finden, so lassen wir uns nicht titulieren. Und wem dient eigentlich diese Äußerung? Also die verändert ja in China nichts, die verändert auch nicht die Lage der Uiguren oder irgendetwas, sondern das Einzige, was man damit erzielt, ist ja Applaus von der Presse, dass da dann Journalisten schreiben, toll, wie mutig sie ist. Ja, und da würde ich sagen, das ist dann doch ein bisschen sehr teuer erkauft. Kann man gucken, ob man es nicht anders hinbekommt. Na, und ein dritter Grund für den Abstieg Deutschlands ist selbstredend die Unterfinanzierung, Schuldenbremse. Diese ganze Austeritätsidiotie, die Financial Times schreibt zum Beispiel, seit der Jahrtausendwende hat der öffentliche Sektor in Deutschland im Durchschnitt nur 2,3% des BIP für Investitionen ausgegeben. In der Eurozone insgesamt war es fast 1 Prozentpunkt mehr, in Frankreich sogar 2 Prozentpunkte. Der Abstand zu den anderen Ländern ist in letzter Zeit kleiner geworden. Das bedeutet aber nur, dass Deutschland weiter zurückfällt, nur eben langsamer.
Und dementsprechend pessimistisch ist Flassbeck und sagt, Deutschland und Europa gehen einer dunklen wirtschaftlichen Entwicklung entgegen. Und außerdem meint er, dass die Europäische Kommission sich noch dazu die Lage sehr, sehr schön redet. Zitat.
Ja, die gleich, hat ja dieses Statement selbst verfasst. Also die Europäische Kommission hat jetzt mal so die Wirtschaftsleistung sich angeguckt von Deutschland und prognostiziert jetzt mal so ein bisschen ins Blaue hinein, wie es dann so werden könnte.
Und da heißt es, gleichzeitig wird erwartet, dass die anhaltend hohe Wohnungsnachfrage ab der zweiten Hälfte des Jahres 2024 eine Erholung der Bautätigkeit unterstützen wird. Der Handel wird den Projektionen zufolge das Wachstum im Jahr 2024 nicht unterstützen und 2025 nur einen geringen positiven Beitrag leisten. Die Hauptgründe hierfür sind ein Verlust an Wettbewerbsfähigkeit in einigen, hauptsächlich energieintensiven Sektoren. Insgesamt wird eine moderate Erholung des realen BIP-Wachstums auf 1% im Jahr 2025 prognostiziert.
Wenn das stimmen sollte. Andere sehen das anders. Ganz interessant
ist ja auch. Ja, und ganz kurz, also 1% ist natürlich so, also wenn man jetzt sagen würde, ja, wir prognostizieren 4% und am Ende werden es 3%, dann ist es ja das eine. Wenn halt aus 1% 0% werden, das sieht dann wiederum sehr doof aus. Also 1% prognostizieren ist schon eine heikle Aussage eigentlich.
Hattest du dieses Interview in der Bild-Zeitung oder auf dem YouTube-Kanal gesehen mit dem Chef von Ford Deutschland?
Nee, ich bin nicht so viel bei Bild-TV und so unterwegs wie du, Wolfgang.
Ha, ha, ha. Na, mir wurde es natürlich geschickt. Ich soll mir das unbedingt ansehen. Also Gunnar Herrmann war dort. Und offenbar ist dieser Bildreporter dahin gefahren, um sich jetzt nochmal sagen zu lassen, wie falsch das alles mit der E-Mobilität ist und dass wir den Verbrenner ewig brauchen. Aber da ist er an die falsche Adresse geraten, denn Gunnar Herrmann ist da ganz andere Auffassung. Er ist für E-Mobilität und sagt, Deutschland ist völlig verrückt, jetzt nochmal vom Verbrennerverbot abzurücken. Und dieser Bildjournalist, das ist ganz lustig, wenn man sich ansieht, weiß auch gar nicht mehr weiter und sagt dann, ja, aber die Ladestationen, und dann meint dann Herrmann, naja gut, die Leute, die auf dem Land wohnen, müssen oft 35 Kilometer jetzt schon fahren, um ihr Auto zu tanken. Vielleicht ist das für die sogar sinnvoller, das zu Hause in der Garage mit Strom zu tanken. Und dann weiß er gar nicht mehr einen noch aus, dieser Bildjournalist, und sagt dann, ja, aber meine Frau hat ein Pferd und wenn das im Anhänger noch gezogen werden muss, dann wird es schwierig. Und dann denkt man, ja, vielleicht bei diesem Spezialfall ist das mit der E-Mobilität noch nicht ganz so weit.
Ja, und wahrscheinlich hat er auch noch ein kunterbuntes Haus und ein Äffchen. Also
das ist der reinste Wahnsinn.
Großartig, also, einfach zu sagen, was sollen wir denn mit dem Pferd machen? Und jeder normale Mensch denkt sich, gut, das ist vielleicht einfach kein Problem öffentlichen Interesses so. Also was passiert, wenn ich am liebsten jeden Tag mit einem großen Laster, mit einem Wassertank, mit einem Blauwald drinne durch die Gegend fahren würde? Ja, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig mit einem kleinen E-Auto. Ja.
Da ist auch dann Parkplatzmangel. Jedenfalls hat Hermann gesagt, dass er sehr enttäuscht ist von der Regierung und führt dann Folgendes aus. Es gibt viele Beispiele, wo wir mal wirtschaftlich und industriell führend waren. Und dann waren wir auf einmal unsicher, weil wenn sie was Neues implementieren, dann funktioniert das nicht von Tag 1, sondern es muss wachsen. Und die Geduld haben wir teilweise nicht. Diese Geduld haben aber andere aufgebracht. Und das sind heute die Gewinner. Und die sind leider im Ausland. Das ist China. Das finden Sie aber auch in den USA. Wir stampfen in Kentucky gerade ein komplettes Werk inklusive Batteriefabrik aus dem Boden. Da wird gerade eine neue Stadt gebaut. Das sind Mega-Invests. Und er beklagt diese Wankelmütigkeit, die dafür sorgt, dass die Innovationen woanders stattfinden oder man sie erst hat, dann nicht weiter verfolgt und andere sie aufgreifen und dann ausführen. Denn Ideen haben, weiß man ja, bringt gar nichts, wenn man sie nicht ausführt.
Ja, und da lohnt sich dann natürlich wiederum der Blick in die USA, also wenn da die Frage gestellt wird. Also klar, dass China mit seiner langfristigen Planung da interessant, das ist ja eh klar. Aber dass zum Beispiel die USA jetzt so attraktiv sind, liegt halt einfach an den Investmentpaketen der letzten Jahre. Ne? Ja. Also an Inflation Reduction Act und Co. Das ist einfach der Grund, warum das jetzt gerade für viele Unternehmen interessant ist, dort hinzugehen, weil der Staat dort die Transformation sehr stark unterstützt, weil der einfach verstanden hat, dass, wenn man Gewicht haben will in der zukünftigen Wirtschaft der kommenden Jahrzehnte, dass man diese Transformation jetzt machen muss. Das wird nicht aus Nächstenliebe gemacht, sondern aus imperialem Interesse. Und da ist dann halt man in den USA oder in China anscheinend etwas mehr auf den eigenen Vorteil bedacht und erkennt auch ein bisschen besser die Mittel, die man dazu eigentlich in der Hand hat, die man in Deutschland ja durchaus auch hätte, die dann aber jemand wie Christian Lindner wegen seines Beharrens auf AAA-Ratings und Schuldenbremse und sonst was nicht ergreifen will. Da kann man irgendwann auch noch sagen, gut, schön blöd. Und wie gesagt, es geht hier nicht einfach nur jetzt um die Frage der E-Auto-Produktion oder sonst was. Da wissen ja die Hörer dieses Podcasts, die Produktion privater Automobile ist jetzt nichts, was mir so irre am Herzen liegt. Aber es geht einfach grundsätzlich darum, dass irgendwas noch funktioniert, dass man, egal ob mit Auto oder Bahn, noch von A nach B kommt. Und das wird jetzt einfach immer schlimmer. Und wir können uns jetzt, weil du schon diese Wankelmütigkeit der Politik mal angesprochen hast, nochmal das Klein-Klein der Ampelregierung ansehen. Da wurde zum Beispiel ganz breitmaulig angekündigt, die Wachstumsinitiative, neue wirtschaftliche Dynamik für Deutschland. Ja, vor ein paar Wochen veröffentlicht, ein 31-seitiges PDF, da heißt es dann, um insbesondere den Neubau von bezahlbarem Wohnraum anzureizen, wird die Bundesregierung das Programm für den klimafreundlichen Neubau im Niedrigpreissegment aufstocken. Dazu stellt die Bundesregierung für 2025 eine Milliarde Euro bereit. Ja, eine Milliarde Euro. Da kann ja jeder mal selbst rechnen. Das ist halt einfach nichts. Also da könnte jetzt auch jeder nochmal 20 Euro drauflegen. So ein Ginkerlitzchen ist das hier.
Naja, wenn man 400.000 Wohnungen bauen will, hat nochmal so eine Milliarde, die sind zwar nicht alle in diesem Niedrigpreissektor, aber wenn das eigentlich das Anliegen wäre, 400.000 Wohnungen sollen entstehen, dann ist man ja bei einer Förderung pro Wohnung, wenn man das jetzt mal so runterrechnen würde, von 2.500 Euro. Und das sind jetzt Wohnungen, von denen wir sprechen, also Niedrigpreissegment meint ja schon 400.000, 500.000 Euro. Ja, also das ist ja überhaupt nicht der Rede wert. Und aufstocken bedeutet auch nur, dass, wenn alles gut geht, es dann vielleicht 2 Milliarden insgesamt sind. Also dieses Jahr war auch schon mal 1 Milliarde versprochen, dann wurden es am Ende nur 350 Millionen. Und wir wissen ja, sobald die Bundesregierung von Millionen spricht, kann man direkt aufhören zuzuhören, weil dann geht es um gar nichts mehr. Ja, aber auch 1 Milliarde ist nicht viel. Und dann sind da so tolle Sätze zu lesen wie: Vor allem zur Bewältigung der großen Aufgaben bei der Digitalisierung und beim Übergang zur Klimaneutralität sind erhebliche Investitionen notwendig. Oh, da denkt man ja, aha, verstanden, was ist jetzt los? Damit Deutschland auch in Zukunft ein wettbewerbsfähiger, hochinnovativer Standort an der Weltspitze bleibt. Und dann kommt's. Der Löwenanteil dieser Investitionen muss privat gestemmt werden. Also man sagt einfach den Unternehmen, ja, das müsst ihr dann irgendwie machen, aber wir nicht. Interessant ist auch, dass man immer wieder liest, dass es keine Investitionszuschüsse in manchen Bereichen mehr geben soll, sondern es geht nur noch um zinsverbilligte Kredite. Und der lustigste Satz dann in dem Paper lautet: Die Bundesregierung begrüßt Investitionen internationaler Technologieunternehmen in Deutschland und auch das Engagement und Investitionen nationaler und europäischer Unternehmen. Also das ist ja
das
absolute Ohnmachtseingeständnis, dass man nur noch sagt, ja, wir freuen uns, wenn ihr kommen würdet.
Vor allem, wer würde auch das Gegenteil sagen? Ja. Ne? Also welcher Staat der Welt würde sagen, ach, wir finden es doof, wenn große internationale Unternehmen, die Marktführer sind, in bestimmten Gebieten sich hier ansiedeln und gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen. Also es gibt keinen Staat der Welt, der sagen würde, ach, das finden wir aber doof. Und sowas schreibt man da noch da rein, weil man selbst halt nicht zu leisten imstande ist, dass irgendwas in diesem Land funktioniert.
Ich will jetzt gar nicht leugnen, dass da manch einzelne Vorschläge in eine richtige Richtung weisen, wenn man das jetzt genau durchgeht, wie welche Bürokratiemaßnahmen abgebaut werden könnten. Nur, dass das nicht Deutschland aus dieser Krise führt, ist vollkommen klar. Michael Hüter und Bert Rürup hatten es im Handelspodcast mal so schön gesagt, wir haben in Deutschland ein multiples Strukturproblem und das ist nicht mit klein-klein zu lösen.
Und es mag ja sein, dass im nächsten Jahr die Wirtschaft wieder um 1% wächst, aber ein wirklicher Aufschwung ist nicht mehr zu erwarten. Tatsächlich kann man das Land eigentlich ganz gut mit einem Gebäude vergleichen, in das seit langem nicht mehr richtig investiert wurde, von dem man jede Innovation auch eigentlich abgeschirmt hat. Ja? Und die Rollladengurte sind gerissen, durch die Fensterrahmen zieht es, im Keller macht sich der Schimmel breit, wie bei J.K. Rowling. Das Dach ist undicht und an der Fassade blättert der Putz ab. Und wenn man das alles wieder instand setzen will, dann wird es richtig teuer und Handwerker sind, wie wir wissen, immer schwieriger zu finden.
Ja, dieses Haus, also wir wollen jetzt ja nicht die absolute Untergangsstimmung malen, dieses Haus wird noch lange nicht zusammenbrechen und von weitem betrachtet sieht es eigentlich immer noch prächtig aus, aber die Glanzzeiten, die sind dann vorbei.
Ja, prächtige Aussichten. Zum Abschluss noch ein paar Termine, die ihr euch eintragen könnt in die Kalender. Ich bin jetzt am kommenden Samstag, also am 31. August in Lüneburg bei der Utopiekonferenz der Leuphana und ich diskutiere dort mit Ulrike Herrmann über Vertrauen im Kapitalismus oder vielleicht auch nach dem Kapitalismus. Außerdem sind wir beide zusammen, Wolfgang, am 14. September in Lübeck. Da waren wir schon einmal, wir freuen uns zurückzukommen. Wir sind beim Jugendkongress von La Rage und wir werden über Demokratietheorien sprechen. Der Instagram-Beitrag dazu, der ist in der Episodenbeschreibung verlinkt. Wir freuen uns, wenn sehr viele von euch kommen.
Und ich habe auch noch einige Termine. Am 5. September bin ich im Westerwald und stelle in dem Vortrag die Frage, ob wir gerade das Ende des Neoliberalismus erleben. Am 7. September bin ich in Mainz. Dort wird der Film Die Haut, in der ich wohne gezeigt von Pedro Almodovar. Dazu werde ich sprechen. Am 11. September bin ich im Brechthaus in Berlin. Da geht es um Ernst Jüngers in Stahlgewittern. Und am 12. September bin ich immer noch in Berlin. Dann geht es auf das Internationale Literaturfestival. Dort wird die Hansa-Anthologie, die ich mit herausgebe, vorgestellt. Selbst schuld. Anke Stelling, Ann-Christin Tlusti und Shader Kurt sind da mit mir auf der Bühne. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit.
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!